Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Thomas Rabitsch. Sein Lebensweg als Musiker und Produzent ist eng mit der österreichischen Popgeschichte eines halben Jahrhunderts verknüpft. Er spielte mit der Hallucination Company und Tradiwabel, mit Falco, Hansi Lang und Hansi Dujmitsch. Zusätzlich wirkte er an großen Fernsehproduktionen wie Starmania und Dancing Stars mit. Anlässlich Hansi Langs 70. Geburtstag entwickelte Thomas Rabitsch nun aus alten Demos, die in einem Kabinett in einer Gemeindebauwohnung entstanden sind, ein komplett neues Album. Und zwar mit Hilfe von KI. Wie motiviert man sich als Routinier auch bei neuen Technologien eine Pionierrolle einzunehmen? Vor welchen künstlerischen und menschlichen Herausforderungen steht man, wenn man notgedrungen zum Nachlassverwalter bekannter Weggefährten wird? Und was macht eigentlich den Künstler Thomas Rabitsch aus? Thomas, vielen
Hallo.
Dank, dass du über all das mit mir heute sprichst.
Danke, Fabian, für die Einladung.
Wir haben ja eine schöne Vorgeschichte. Mhm. Ich habe dich als blutjunger Journalist kennengelernt, weil ich über Hansi Dujmitsch schreiben wollte. Und ich war bei dir im Studio und wir sind dort lang gesessen. Und irgendwann mal hast du gesagt, wenn ich es mir recht überlege, die drei Hansis, die haben mein Leben geprägt. Der Hansi Dujmitsch, der Hansi Hölzel als Falco. Und dann hast du gesagt, und der es eigentlich am ärgsten getrieben hat, der Hansi Lang, der ist der Einzige, der lebt.
Ja, so lange ist das her, das Interview.
Ja, ich habe ihn dann kennengelernt und habe dann seine Biografie geschrieben. Der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Deshalb freue ich mich besonders, dass wir hier zusammensitzen und ein bisschen plaudern.
Ich freue mich auch sehr, weil du hast eine wunderschöne Biografie damals geschrieben. Sehr, sehr nahe, sehr offen und ehrlich, und das schätze ich nach wie vor. Das Buch habe ich schon zweimal gelesen.
Ja, schön, schön, danke. Wir zeichnen ja hier jetzt im Januar 2025 auf. Du hast gerade ein posthumes Hansi Lang Album veröffentlicht und damit, was mich freudig überrascht hat, ein sehr, sehr großes Medienecho ausgelöst. In den letzten Tagen war das Album in der ZIP, in vielen Radiosendungen, viele Zeitungsbeiträge. Und überall war natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz dabei. Mhm. Geht dir das eigentlich auf die Nerven, dass du sowas mitbehandeln musst, wenn du ein künstlerisches Produkt veröffentlichst?
Naja, es hat verschiedene Seiten. Ich meine, bei der Produktion, beim Entstehen dieses Produkts war es natürlich schon wichtig, die KI. Und man muss ja wirklich sagen, ohne diesen Hilfsmitteln hätte ich so, wäre dieses Album nicht möglich gewesen. Dass jetzt in der Promotion das ein großes Thema ist, war mir klar. Und ich sage auch bei jedem Interview, eigentlich geht es um einen Hansi und nicht um die KI. Aber es pusht natürlich auch die ganze Geschichte, ja, weil es ist natürlich auch sehr interessant zu merken, dass es eben, was ich da alles gemacht habe damit. Und ich muss da gleich einmal ein Irrtum ausschließen. Also nicht, dass die Leute, es gibt Leute, die glauben oder die schreiben dann, naja, die KI war auch dabei als Musiker, typisch. Und ich möchte also nicht, ich möchte das Irrtum gleich einmal beiseite schaffen. Es war nicht so, dass ich einer KI gesagt habe, mach mir einen Song auf Hansi Lang. Soll so klingen wie Ich spiele Leben und die Stimmen und so weiter. Also ich habe nichts komponieren lassen, ich habe nichts irgendwie künstlich erzeugen lassen. Ich habe rein ein Audio-Tool verwendet, eben Voice-Cloning, um die Stimme, die ich aus diesen Demos extrahiert habe. Ich habe ja nur fertige Mischungen gehabt von diesen Demos. Also quasi seinen Demo-Sound plus seinen Gesang, der perfekt war. Nur der Sound der Instrumente war natürlich nicht so. Es waren Layouts einfach und so MIDI programmierte Sachen. Und da verwendet man halt dann spezielle KI-Programme, die nennt man Stem-Splitting, also wo man dann sozusagen voll Playback hochlädt und man bekommt zwei Spuren zurück, einmal nur das Playback und einmal nur die Stimme. Die meisten Leute verwenden das, um dann zu Original-Playbacks Karaoke singen zu können.
Das heißt, ich könnte mal Wonderwall hochladen, genau. Dann habe ich nur...
dann hast du die Stimme weg und du singst dann dazu.
Ah ja.
Ja? Und das machen sehr viele und das ist ja auch nicht so, also das hat mittlerweile schon hohe Qualität, wobei ich ja nicht das Playback brauche, sondern die Stimme, das sozusagen die andere Seite der Medaille. Und da merkt man schon, dass halt sehr viel von der Musik noch ein bisschen in der Stimme drinnen ist. Gewisse Frequenzen, die genau in der gleichen Höhe sind wie die Stimme, scheinen noch durch. Und da musste ich dann einmal händisch in anderen Programmen ganz normal zu Fuß sozusagen Frequenzen noch rauslöschen, wie beim Adobe Photoshop, wenn man halt was freistellt. Und überbleibt dann eine isolierte Stimme, die allerdings sehr komisch klingt, so ein bisschen phasig und ein bisschen, ich sag dazu, Unterwasserstimme, weil es ist ein bisschen so, ja, also keine super Aufnahme. Und dann kam eben das nächste Tool, das gibt's aber erst seit wirklich 2 Jahren in wirklich guter Qualität. Vor einem Jahr habe ich das dann entdeckt im letzten Moment. Voice Cloning, und Voice Cloning ist ja auch schon in aller Munde. Also man lädt ein Muster einer Stimme hoch und der trainiert sich das an und dann kannst du reinreden und es klingt so wie diese Stimme, die du hochgeladen hast. Ich habe aber da ein Programm entdeckt, das sozusagen für Profis ist, also für Musikproduzenten. Und das besteht nicht auf 3 Minuten, sondern auf mindestens 40 Minuten hochwertiges Audiomaterial und trainiert alle 40 Minuten durch. Und dann ist mir halt klar geworden, ich habe ja vom Hansi Lang eben durch die Slow Club Alben 40 Minuten höchste Qualität Aufnahmespuren und die habe ich zusammengepickt in eine Spur, hab's hochgeladen. Und hab dann, der trainiert sich das dann an, das dauert einen Tag, ja. Und dann weiß dieses Programm, wie diese Stimme zu klingen hat, wenn sie gut aufgenommen ist. Und ich habe dann diese schlechte, seine eigene Unterwasserstimme aus den Splittings reingeschickt und die gute ist zurückgekommen. Und zwar 1:1, aber halt so, wie als würdest du ein Schwarz-Weiß-Foto dann, wie sagt man, kolorieren, ja, also, und dann hat es plötzlich so geklungen, als er das gestern gesungen. Und dieses Programm übernimmt alle Feinheiten, jede Verzierung, jede Tonhöhenveränderung auf 1:1 und es kommt wirklich das heraus, was er gesungen hat, nur halt in bester Studioqualität. Es ist ein Restaurationsprogramm eigentlich. Also es hat nichts mit KI-Komposition zu tun oder Ähnlichem, sondern es ist einfach wie das Mittel oder das Messer gewesen, mit dem ich dann das fertig machen konnte.
Ich habe dich ja das eine oder andere Mal bei dir im Studio besucht, wie du mitten in den Arbeiten warst, und bei einem der letzten Male, wie schon klar war, du wirst das präsentieren, haben wir darüber diskutiert, auch erzählt man diese Geschichte, trittst du quasi vor den Vorhang und beschreibst diesen Produktionsprozess. Jetzt habe ich das bei der Premiere gesehen, wie du das getan hast, und ich habe was Faszinierendes wahrgenommen im Raum, nämlich dass nicht dieses berühmte Thema, die Angst vor der KI, dominant war, sondern dass die Leute total gebannt zugehört haben, wie du ihnen erklärt hast, wie du das gemacht hast. Du hast das sogar mal gezeigt an ein paar Spuren.
Ja, vorher, nachher.
Ne? Vorher, nachher. Ja. Sind solche Produktionen wichtig, um auch einfach ein bisschen diese Barriere niederzureißen, dass jede neue Entwicklung gefährlich sein
könnte? Ja,
würde?
Schon. Also ich war ein bisschen unsicher, wie kann ich das gescheit präsentieren, dass es nicht in ein Seminar ausartet, was es dann auch war, aber sehr kurzweilig, zu meiner großen Überraschung, zu meiner Freude. Es war wirklich dann toll, wie die Leute das aufgenommen haben. Generell ist es, wenn neue Techniken oder neue Sachen kommen, das war schon beim Computer so. Also auch beim Musikcomputer, früher beim Drumcomputer und dann bei Musikcomputern. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Ja? Und ich habe da nie Angst davor gehabt. Ich bin da viel zu neugierig. Als Keyboarder überhaupt, wo man halt Elektronik ist für mich, elektronische Musik war immer schon fesselnd, schon seit meinem ersten Minimoog, den ich entdeckt habe, wo ich eine halbe Stunde davor gesessen bin, herumgedreht habe und kein einziger Sound herausgekommen ist, weil ich nicht gewusst habe, dass der Filter ganz heruntergedreht war. Also wo man das dann selber lernt, Learning by Doing ist ganz ist essentiell eigentlich dafür. Also die Neugier für elektronische Musik und Klangerzeugung war bei mir immer da als Keyboarder, und auch beim Computern war das dann so, man darf da keine Angst haben. Es sind einfach keine Angst vor der KI.
Ja.
Es gibt immer wieder neue Sachen, und es hängt dann letztlich doch an dem, der was reingibt. Der Computer wartet drauf, von selber macht er nichts. Die KI macht es jetzt von selber. Also ich habe jetzt schon mit Leuten gesprochen, die mir erzählt haben, die eigentlich Computerprogrammierer oder Nerds sind oder sich mit KI beschäftigen, und da sagt mir einer am Telefon, du, ich habe jetzt ein Jazz-Album gemacht. Der hat noch nie in seinem Leben Musik gemacht, aber er hat ein Jazz-Album gemacht, also die KI hat es für ihn gemacht. Ja, das ist natürlich die andere Seite, aber es ist, nach meinem Gefühl sind KI-Produkte immer relativ seelenlos. Ja? Also es sind ja nur zusammengewürfelte Dinge, die es schon gibt, und Schablonen, die halt ganz schnell kombiniert werden. Also ich habe sie einfach nur zum Restaurieren einer kaputten Aufnahme verwendet.
Mhm. Ich fand das insofern auch besonders spannend. Ich erinnere mich nämlich an die Nullerjahre, wo wir uns ja auch öfters gesehen haben, eben im Zuge der Hansi-Lang-Biografie. Ja. Und du hast damals ja schon einmal ein Musikalbum wirklich in Detailarbeit restauriert. Damals war es, glaube ich, ein Falco-Symphonik-Konzert in Wiener Neustadt, ist das richtig?
Richtig, ja.
Ja, wo du gesagt hast, das war eine großartige Erinnerung, eine großartige Erfahrung. Mhm. Es gibt de facto nichts, wo das eins zu eins dokumentiert ist, und du willst dieses Erlebnis anhand verschiedener Artefakte rekonstruieren. Du hast ja jetzt den Vergleich. Wie hat sich diese Arbeit verändert?
Ja, es war 2007 war das.
Ah, ja.
Falco Symphonic, die DVD. Und da war es ähnlich. Die Ausgangsposition war, wir hatten einen ganz rudimentären Audiomitschnitt vom Frontpult, also vom FOH-Mixer auf dem Platz, Wiener Neustadt, am Hauptplatz, und auf einer DAT-Kassette, und da ist halt Falcos Stimme drauf und der Rest der Band und des Orchesters und ein paar rudimentäre Videomitschnitte, und wir wollten das endlich einmal gescheit machen, und ich habe mir damals in den Kopf gesetzt, ich nehme alles rund um die Stimme neu auf und versuche die Stimme von dieser Aufnahme zu isolieren. Da gab es noch keine KI. Das war händisch, und eine Assistentin von mir ist da gesessen an einem Satz 3 Stunden. Also es waren wochenlange Arbeit, und das war eines der ersten Restaurationsprogramme, das hieß Renovator, war ein deutsches Programm und eigentlich aus der Kriminalistik, also aus der Forensik. Und das wurde dafür gemacht, dass man, wenn also ein Erpresser anruft, dass man anhand der Hintergrundgeräusche merkt, wo der steht. Es fährt vielleicht ein Zug vorbei oder so. Also unglaublich orges Programm. Und das war das Erste, dass das also halbwegs konnte. Und ich habe mir damals in den Kopf gesetzt, ich nehme das Orchester neu auf, synchron, die Band. Und ja, und das war eine Produktion, die hat ein Jahr gedauert. Jetzt war es länger, weil ich einfach mit Unterbrechungen dran gearbeitet habe. Aber wir haben zum Beispiel jetzt im letzten Jahr anlässlich 30 Jahre Falco Symphonic wieder in Wiener Neustadt gespielt, wieder mit Orchester, wieder mit der Band und den Videoaufnahmen von damals. Und bei der Gelegenheit habe ich dann die Stimmen neu isoliert mit der KI. Und da, wo ich damals Monate gesessen bin, das war in Minuten erledigt. Und der Sound war 10-mal so gut, weil ja diese selbstlernenden Algorithmen genau wissen, wo ist die Stimme zu Hause, wie verändert sie sich. Damals musste man das also händisch machen, und ich habe gesehen, dieser Unterschied ist gigantisch gewesen, und mit diesem Erfahrungsschatz bin ich dann halt bei dieser Hansi-Lang-Produktion noch weitergekommen.
Ich meine, du hast das ja angedeutet, dass ein Freund von dir gesagt hat, ich habe jetzt ein Jazzalbum gemacht, ja, der halt irgendwelche Prompts eingegeben, genau, hat, spiel mir,
mach mir das
George Benson, aber ein bisschen poppiger oder was, ja, weiß ich was. Fühlst du dich trotzdem an der einen oder anderen Stelle manchmal von diesen Technologien bedroht, oder bist du da grundständig positiv gestimmt?
Ich merke es bei meinem Sohn, der Jakob, der auch produziert und Produzent ist in L.A. und Musik macht und sehr erfolgreich ist, auf den ich sehr, sehr stolz bin. Der hat wirklich Angst davor, mehr als ich. Ich bin schon in einem Alter, wo mir das relativ egal ist. Was ich aber sehe, ist, man hört schon Beispiele, auch auf YouTube findet man schon Deepfake-Videos mit einem Künstler, die es gar nicht gibt, also sozusagen Avatare, die dann im Stil von Kylie Minogue irgendwie was performen und das ist täuschend echt. Ja. Aber meiner Meinung nach, das Erste, was einmal fällt durch die KI und durch diese künstlich komponierte Musik, das Erste, was fallen wird, sind die Werbe-Jingles. Das Zweite ist die Kaufhaus-Hintergrundmusik. Also alle diese Sachen, die sozusagen eh schon jetzt nach Schablonen laufen, die werden fallen. Es gibt jetzt schon sehr viele Produktionsfirmen in der Werbung, die verwenden KI sowohl für Bild als auch für Ton. Und die brauchen dann nicht mehr die Zulieferer, die Komponisten. Also das wird einmal als Erstes wegradiert, ja. Aber wenn es dann um wirkliche Kreativität geht und kreatives Schaffen und so einen künstlerischen Content, da bin ich nach wie vor, da zweifle ich dran. Ich habe vor einem Jahr mal ein Klavierstück à la Beethoven gehört. Da kriegst du einen Lachkrampf, wenn du das hörst. Also wie diese Schablonen aneinander gehängt werden. Das ist schon sehr schräg. Das wird natürlich in 10 Jahren viel ganz anders sein. Es wird immer besser werden. Auch im Film. Also diese künstliche Verjüngung von älteren Schauspielern à la Indiana Jones und so, wenn du dich erinnern kannst beim letzten Film. Das wird natürlich immer mehr werden und ist auch durchaus interessant. Aber wenn ich so KI-Bilder sehe, also in der bildenden Kunst, dann fällt mir immer ein, dann habe ich immer das Gefühl, das erinnert mich an so Hintergrundbilder, Gemälde bei Raumschiff Enterprise oder so bei Science-Fiction-Filmen, wo man dann so Kunst sieht, wie sie sich vorstellen in 200 Jahren. Das ist alles gleich und ein bisschen seelenlos, ja. Also es ist, ja, also ich bin da relativ gelassen.
Du hast jetzt trotz KI, steckt in diesem Album extrem viel Arbeit, weil du ja auch viel komponieren musstest. Klare Sache, ja, also nicht alles war auskomponiert, du musstest viel arrangieren, du musstest viel einspielen und so weiter und so fort. Jetzt wissen wir, der Hansi Lang in dem Fall ist 2008 gestorben, die drei Hansis sind im 10-Jahrestag gestorben, ja. Du Image 88, Falco 98 und der Hansi Lang dann 2008. Ich weiß, dass du damals von Hansis Tochter Lisa mehr oder weniger diesen ganzen Schatz, der da wirklich in seiner Gemeindebewohnung entstanden ist, bekommen hast. Ich habe ihn jetzt sogar noch erlebt in dem Kabinettel, wie er das vorgespielt hat. Ja. Ja. Was muss passieren oder was musste passieren, dass du gesagt hast, okay, da steht jetzt dieses Sackerl mit den Gegenständen, jetzt gehe ich's an.
Das war eigentlich ganz einfach, weil, also damals habe ich das von der Lisa bekommen in dem Sackerl, die CD-ROMs, Audio-CD, das selbstgebrannte und den Computer auch und so weiter. Das war natürlich mir, wie du weißt, viel zu nahe zu dem Zeitpunkt. Ich habe es verstaut im Kasten und dort stand es 10 Jahre und eigentlich erst beim ersten Lockdown 2020 haben wir alle in allen Studios und überall in der Welt plötzlich viel Zeit gehabt. Jeder ist entschleunigt zu Hause gesessen und das Studio war leer und ich habe die Zeit gehabt, ein bisschen Inventur zu machen, umzubauen und dann habe ich den Kasten gesehen und das Sackerl. Ich sagte, na jetzt schaue ich mir das einmal an und habe das halt einzeln dann durchgeschaut, katalogisiert, kategorisiert und archiviert und überspielt und es blieben dann an die 100 Ordner in meinem Archiv über, wo alles genau drinnen waren. Dann habe ich halt eine Auswahl getroffen und dann habe ich sehr viele Songs wieder erkannt, die er mich erinnert, wie er, also dass er mir die alle im Nullerjahr vorgespielt hat und habe dann halt das alles so ausgesucht.
Ich meine, wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, weil da sind wir ja mitten im Feld, sage ich jetzt mal, der Popkultur, wie entstehen kulturelle Produkte und so weiter und so fort. Deine Laufbahn ist ja insofern sehr interessant, weil sie einfach auch viele Arbeitsbereiche der Musikwirtschaft abbildet. Du warst Musiker zunächst im klassischen Sinne, dann hast du mehr Verantwortung übernommen als Bandleader, dann hast du produziert, dann hast du dir ein Studio gebaut, dann haben auch plötzlich andere in dem Studio aufgenommen, dann warst du plötzlich das Epizentrum von mehreren Studios, die produziert haben und so weiter und so weiter.
Ja.
Wäre so eine Karriere im Musikgeschäft heute noch möglich? Gibt's die noch?
Ja, das denke ich doch. Ja. Also du meinst so diese Schritte hintereinander,
ja.
Die waren so logisch bei mir, weil ich war jetzt Schulabgänger, als Maturant, als junger Mensch, Keyboard begeistert, wie gesagt, elektronische Keyboards und die Szene in den frühen 80ern war noch sehr überschaubar. Jeder kannte jeden. Es gab vielleicht 3 Lokale in Wien, wo man sich dauernd getroffen hat. Und da entstanden die Bands und eigentlich, ich sehe es bei meinem Sohn, also ich habe 3 Kinder und die älteste Tochter ist in Paris schon jahrelang, der mittlere in Los Angeles, nur der jüngste ist hier und beschäftigt sich ebenfalls mit Musik, wird Musiklehrer. Also ich sehe es bei meinen Kindern, dass ich wollte eigentlich so, wie mein mittlerer Sohn, ich wollte damals eigentlich auch nach Amerika, Berklee School, Boston, und das war aber damals Anfang der 80er so weit wie hinterm Mond. Ja, ein Ehrgespräch, 300 Schilling und fass dich kurz. habe ich nicht gemacht und das hat, weil einfach plötzlich in Wien so viel los war und dann ist es da von selber weitergegangen. Ich war plötzlich beschäftigt und spielte in mehreren Bands und die ganzen ersten Jahre in den 80ern war ich also sozusagen Underground der Rockmusik dabei. Und es hat sich dann plötzlich so überschlagen. Hallucination Company, Tradiwabel, Hansi Lang, die Hansi Lang Band, meine Lieblingsband, Falco. Und da ich Keyboarder war, hat man mich dann immer mehr gefragt bei einer Bandprobe, machen wir das so oder so? Weil der Keyboarder ist der sich am meisten mit Akkorden auskennt. Und so wuchs ich dann auch ein bisschen in das Produzenten-Genre rein und wollte immer schon in Studios produzieren und habe dann die Gelegenheit gehabt, die ersten Produktionen zu machen. Meine erste war, glaube ich, Harry Stoiker in einem Studio in Tirol. Und es hat mir einfach wahnsinnig getaugt. Ich wollte es immer machen und im Laufe der 80er live halt sehr viel bei vielen Bands gespielt und als Keyboarder steckt man dann die Keyboards mit Kabeln zusammen und plötzlich hat man ein kleines Studio. Das wuchs alles von selber. Also das ist immer, irgendwann Anfang der 90er habe ich dann mein eigenes Studio eingerichtet und ja, so ging es dahin.
Hilf mir ein bisschen dabei zu verstehen, was ein Ort braucht, um diese Atmosphäre zu haben, wie du sie Anfang der 80er beschreibst. Wir haben das ja öfters bei Städten. Ja. Es heißt Detroit, es heißt Manchester. Also es gibt immer so Momente, wo sich irgendwas in einer Stadt verdichtet, ja. Zum Brodeln beginnt, plötzlich explodiert und es ist aufregend da. Was war das, dass just der Beginn der 80er, dass da etwas losgetreten wurde?
Naja, es war, also bei uns hier war es die Wiener Szene. Es gab auch so eigene Wiener Szene-Feste. Festivals, wo sich diese paar Bands immer wieder gesehen haben. Es gab die ersten Sampler, wo diese Bands gemeinsam sozusagen auf einem Vinyl erschienen sind. Und natürlich hängt das, war das, ist von Deutschland die neue deutsche Welle herübergeschwappt. Also NDW und New Wave. Und da war auch der Hansi Lang und der Falco waren da schon einmal gleich einmal als erstes auf diesem Zug drauf, ja. Während im Gegensatz da, also Tradiwabel war eher so diese Aktionismus-Band, ja, also Show bis zum Abwinken. Die Hallucination Company, wir haben diesen Ansatz gehabt, wir machen richtige Shows, also wir durch komponiert orchestrierte Shows. Tradiwabel war eher sozusagen der Mullatschak und die Impro-Action. Ja.
Aktionismus,
ja. Stefan Weber war ein großer Aktionist und hat auch, ich habe heute noch in meiner Lade ein paar so Bühnenanweisungen, die, wenn man die liest, es würde heute gar nicht mehr funktionieren.
Was steht da zum Beispiel?
Na, da steht dann, stehen die Nummern hintereinander und seine Anmerkung, was da dazwischen passiert, dann steht, ein Wichsender überquert die Bühne. Ich, Doppelpunkt, brüllend, Doppelpunkt und so weiter. Also Anmerkungen eines wahnsinnigen, aber urlieben Menschen. Tradiwabel ist überhaupt ein Phänomen, das würde halt überhaupt nicht mehr funktionieren. Das würde sich keiner trauen. Ja. Wir haben damals so einen Playground gehabt in den 80ern. Das ist ja noch dazu, weißt du, der Sonnenkönig Kreisky hat alles aufgemacht in den 70ern, Ende 70er, und die Stadt war grau und plötzlich bunt. Also es gab dann plötzlich das U4. Ja, es war schon, jede Jugendgeneration hat das heute auch, ja. Nur es war damals sehr konzentriert, weil es einmal begonnen hat und natürlich überschaubarer war als jetzt. Heute hast du so viel Lokale und so viel verschiedene auch Genres. Also es gibt auch, Wolfgang Schlögl hat einmal den Begriff geprägt, den Style-Faschismus. Style-Faschismus heißt also, die Hip-Hoppers machen nur Hip-Hop und finden alles andere scheiße und umgekehrt und die Rocker und so, ja. Damals war das nicht so, da gab es eben nur eine Partie.
Ja, ja. Verstehe, das ist aber ein wichtiger Punkt. Also ja. Das heißt, die Szene war sehr kompakt, war engmaschig vernetzt. Ja. Es gab sozusagen nicht die Segmentierung in unterschiedliche Bereiche. Alle haben zusammen das wachsen lassen und das war das Momentum.
Du hast auch noch nicht gewusst, was sich daraus entwickelt. Mhm. Und die Musikstile waren eigentlich nicht das Hauptthema, wie jetzt. Jetzt macht man einfach, es gibt Indie, es gibt Singer-Songwriter, es gibt diesen Prog-Rock oder Hip-Hop.
Was ich an dir sehr spannend fand, war, dass du dich trotz dieser starken künstlerischen Identität und dieser künstlerischen Seele auch immer diesem Betrieb sehr strukturiert angenähert hast. Mhm. Also du hast sehr konsequent, ja, sag ich mal, so einen diversifizierten Betrieb gemacht, ja. Und bist dann ja auch unter anderem in den Nullerjahren zum Beispiel ins Castingshow-Geschäft eingestiegen, hast mit dem ORF solche Shows entwickelt. Hast du an solche Konzepte geglaubt? War das was Handwerkliches, was dich interessiert hat? Wie darf man sich das vorstellen?
Nein, es ist interessant, weil ich habe ja in den 80ern sozusagen Underground Rock, war ich also ein U-Boot, ein steuerliches, wie alle anderen Musikern auch, und habe eigentlich sehr viel nur mehr aus dem Bauch gemacht. Da war ich überhaupt nicht organisiert. Ja. Organisiert wurde ich durch die Live-Tourneen und auch durch die Produktionen natürlich auch. Da gab es immer so Flashes und da wundere ich mich noch heute, warum habe ich das überhaupt gewusst? Wenn ich das höre jetzt auch beim Hansi, also ich oder du, ich merke erst, wie wunderbar der Song war. Damals hat man das gar nicht gewusst und einfach gemacht. Also war sehr spontan. Und dann war ich also sehr viel mit Falco on the road. Und Anfang der 90er, wo ich dann schon wusste, ich möchte ein Studio haben und selber aufbauen, habe ich mir gedacht, wie finanziere ich das überhaupt? Weil mit meinen Live-Gagen wird das nicht gehen. Und habe dann einfach das Glück gehabt, einen Mann zu treffen, der Werbetexter war und der das mit mir gemacht. Ich habe dann Werbemusik gemacht und zwar genau 3 Jahre, bis mein Studio fertig war. Mhm. Dann habe ich sofort wieder lassen. Also ich habe damit plötzlich, ging das, ich konnte das finanzieren und dann habe ich weiter halt mit Bands gespielt. Und dann war mir klar, ich komme jetzt in ein Alter, da kannst du live nicht mehr dauernd on the road sein und ich habe jetzt auch ein super Studio und das Studio wollte ich auch deswegen haben, weil ich genau gewusst habe, wie es mir gegangen ist als jungen Musiker. Ich wäre so gern immer in einem Studio, aber ich muss dann leider, ich muss mal zahlen und ich muss um die Uhrzeit raus. Ich will nicht auf die Uhr schauen, ich will so lange arbeiten können im Studio, wie ich will. Und dann hatte ich das Studio und dann verlagert sich das immer mehr ins Produzenten, in die Produzententätigkeit. Aber was der Unterschied, was dann passierte, war, ich kann mich erinnern, in den 80ern bei den Produktionen war ich nie zufrieden damit. Also ich war, wenn was fertig war, habe ich noch, wenn es im Radio gespielt hat, man dachte, das war ein Fehler. Das hätte jetzt, wieso habe ich das vergessen? Ja? Ich war nie fertig mit der Produktion. Und dann waren die 90ern, dann war das Studio und dann kamen diese Castingshows Anfang der Nullerjahre. Und was ich da erst gelernt habe, nämlich ziemlich spät, war auf Termin zu produzieren und Abgabetermine und dann auch zu sagen, so, das ist es jetzt. Also diese effiziente Produktionsart und Weise habe ich eigentlich erst bei den Castingshows gelernt, weil da ging es darum, dass man in der Woche 12 Songs fertig produziert, zusammen mit weiteren Studios und das überblickt. Und das war eigentlich ein wahnsinnig guter Lernprozess für mich. Erst da habe ich gelernt, effizient zu produzieren. Vorher war ich nie, bin ich nie fertig geworden. Ich hätte mich verdüfteln können, immer nur weiter. Und dann kommt es zu dem Moment, wo dann Leute sagen, das hört doch kein Schwein mehr. Aber ich höre es. Und das hat sich weitergezogen und dann erst bei diesen Auftragsproduktionen, wobei mein Credo nach wie vor immer war und ist, es muss mir selber auch gefallen. Also ich gebe nichts aus der Hand, hinter dem ich nicht voll und ganz stehe. Und das ist auch bei Dancing Stars so. Also ich liebe es, mit einem Big Band zu arrangieren und zu proben. Und ja, ich gebe es erst frei, wenn es mir auch gefällt. Aber ich weiß dann auch, es ist fertig. Ja, früher habe ich das nicht gewusst.
Ja, es ist interessant, was du erzählst. Ich kann das insofern nachvollziehen, weil ich habe meine ersten 4, 5 Berufsjahre in der Werbung verbracht, als Werbetexter und Kreativdirektor. Da sagen auch manche heutzutage, das passt ja irgendwie überhaupt nicht zu dir. Und ich sage, doch, es passt schon zu mir, weil man lernt einfach sehr viel auf handwerklicher
Ebene. So ist es. Man lernt wahnsinnig handwerklich. Mhm. Also es war auch bei Starmania, das war großartig für mich und hat mir wirklich viel genützt, auch später. Ich habe auch oft gedacht, schade, dass ich das nicht früher gelernt habe. Und dann war nach Starmania kam dann die Anfrage, kannst du dir vorstellen, eine Tanzshow mit Tanzmusik und Orchester? Und ich habe mir gedacht, ich habe es zwar noch nie gemacht, aber ich sage, ja, ich probiere es. Ja. Und gut war es. Also.
So wie ich dich kenne, du bist ja wirklich ein, in dem Studio wirkst du, als ob du da floatest, also von Raum und Zeit entkoppelt.
Das stimmt, ja.
Ich habe zum Beispiel gestern zu meiner Frau gesagt, ich muss dem Thomas unbedingt erinnern, dass wir am nächsten Tag eine Podcast-Aufnahme haben.
Gott sei Dank.
Ja, weil ich habe mit ihm telefoniert und so wie er sich angehört hat, war er gerade in irgendeinem Studio-Kontext, hat irgendwas gemacht und hat gesagt, ja, schick mir das, dann habe ich es geschickt und es...
Keine Reaktion.
Ja, genau. So ist er nämlich, der verliert sich bei aller Professionalität, verliert er sich in der Kunst immer wieder mal oder häufiger. Wie hast du dir das erhalten? Weil du musst ja auch deine Rechnungen zahlen.
Ja, ja. Naja, das ist jetzt interessant mit Rechnungen, das habe ich gar nicht gedacht. Nein, es ist so, dass ich im Studio tatsächlich, eines muss ich schon sagen, ich brauche halt jetzt in meinem Alter länger für Sachen, wo ich früher schneller fertig war. Also das merke ich dann schon. Also, aber ich will es immer noch genauso haben. Also ich brauche einfach dazu. Aber es ist so, wenn man sich, es gibt einen Unterschied, wenn man mit einer Band spielt, wo man gemeinsam getragen wird, und das habe ich immer genossen. Ja? Also bei Jam Sessions im Proberaum auch neue Sachen entstehen zu lassen und die dann festzuhalten und daraus was zu bauen, ist großartig. Aber wenn man alleine im Studio sitzt vor einem leeren Computer, der darauf wartet, dass du was machst, wenn man aber dann anfängt sozusagen sich zu vertiefen in ein Stück, in eine Musik, dann passiert mir immer das Gleiche, weil in dem Moment, wo ich dann einsteige und mich konzentriere drauf, ist die Zeit weg. Ich weiß nicht mehr, wie spät es ist. Also das ist so, ich habe da eigene Theorie. Wenn du in so einem kleinen Taktraster bist von 4 Takten in einen Loop und du editierst das und denkst, das muss so und so sein und dieser Grid der Time, des Tempos, wenn du da reinzoomst dich, ja, da bleibt die Zeit stehen, weil du weißt nicht mehr, du bist in einem anderen Level, du bist in einem Mikrokosmos. Und meine Theorie ist, dass ich um das, quasi um diese Zeit auch nicht älter werde, sondern ich stehe da in einem Zeitloch, ja, und ich glaube dann, es ist 9 Uhr Abend, da war es 1 in der Früh. Und ich habe nicht gewusst, dass ich jetzt 4 Stunden da gesessen bin, für mich waren es 5 Minuten. Also einfach, das ist so, ja, man ist dann einfach wirklich drinnen und so ist es bei mir.
Ich habe ein Phänomen gespürt, wie ich mit dem Hansi Lang viel unterwegs war und urviel Zeit mit ihm verbracht habe, dass ich natürlich dann immer wieder in so ein Umfeld gekommen bin, der 80er Jahre, der Musikszene der 80er Jahre. Und ich habe für mich sehr schnell erkannt, dass ich mich in diesem Umfeld nicht gerne bewege. Also
was meinst du da für ein Umfeld?
Also, naja, ich finde diese Szene oder die Protagonisten dieser Szene, ich habe das sehr oft wahrgenommen, dieses jeder ist in Wahrheit der Meinung, dass der Erfolg von jemandem eigentlich im Kern auf ihn zurückzuführen ist, irrsinnig viel Missgunst.
Ja, ja, ja.
Auch so ein fernster Schmäh, der nicht angenehm war.
Das ist in Wien besonders verbreitet.
Ja, ja. Also du warst da wirklich die totale Ausnahme, ja, sondern wenn ich ansonsten jetzt ganz
okay.
Verallgemeinert, ja. Aber ich fand, das war keine angenehme, also aus meiner damaligen Sicht als Mitte 20-Jähriger war das keine angenehme Szene, waren das keine angenehmen Leute. Wie hast du dich da drinnen zurechtgefunden? Weil so gut kenne ich dich schon, dass ich weiß, du bist ein feinfühliger Kerl, du kannst das schon sehr, sehr genau auseinanderhalten, auch wenn du es nicht sagst und dir anmerken lässt. Ja. Wie hast du da überlebt?
Also einer meiner besten Freunde, der bei mir sehr lange einer der besten Tontechniker auch und Mixing-Engineers in Österreich, der Dietz Dienhof, mit dem ich sehr viel auch produziert habe und auch diese Falco-Nachlassgeschichten gemacht habe, der hat irgendwann mich treffend darauf hingewiesen, Thomas, ich weiß nicht, du stehst für Musik und Diplomatie. Also ja, und das haben wir dann, ja, also ich habe eine Diplomatie in der Musik, meint er. Also ich bin schon Diplomat und ein bisschen, ich check halt wen ab und versuche das irgendwie auszutarieren und nicht gleich einmal, im Unterschied zum Hansi zum Beispiel, der immer gleich gesagt hat, was er gefühlt hat, bin ich ja so einer, der ein bisschen laviert. Meine Frau hat mir das auch einmal gesagt, sie hat zugeschaut, wie ich bei Starmania die jungen Kandidaten, die zum ersten Mal im Studio waren und einmal, die alle erwiesenermaßen singen konnten, aber natürlich überhaupt nicht gewusst haben, in welche Richtung das geht. Da gab es halt wirklich oft Fälle, wenn du als Produzent, sozusagen als Vocal Coach jemanden aufnimmst, da gab es oft Fälle, wo sie gesagt hat, sag dem oder der doch, vergiss das zum Singen, sing das anders. Und ich sage, nein, der muss selber drauf kommen. Also man muss dann auch warten, bis die das schneuen. Und du bist ein bisschen wie ein Regisseur im Theater. Du musst also die Leute führen, du musst psychologisch sein, du musst ein bisschen, also du darfst niemanden überrollen mit deinen ich weiß zwar, es wäre viel besser, der würde es jetzt so singen, aber ich muss halt warten, bis er selber draufkommt. Ja? Also das heißt, du musst immer ein bisschen weicher bleiben, obwohl du schon wüsstest, hey, so geht's. Ja? Das ist gerade bei Gesangsaufnahmen, die Sänger und Sängerinnen, das ist sehr emotional und du darfst dich nicht überfahren. Ja? Und ich habe eben gelernt, mit Künstlern, also zumindest ist es meine Art, versuche ich so umzugehen, dass ich da ihnen Platz lasse und schaue, und dann das herauskitzelt zum richtigen Zeitpunkt, wann ich weiß, es ist soweit. Ja, also das ist Musik und Diplomatie und Psychologie, sagen wir mal so.
Lustig, wenn ich so eine Podcast-Folge aufnehme, die nicht um ein Thema kreist, sondern ganz stark um einen Menschen, frage ich davor immer so ein bisschen rum unter Leuten, was die über den denken.
Da bin ich jetzt gespannt.
Und drei Dinge sind bei dir, interessanterweise haben sich da so rauskristallisiert. Erstens, das passt zu dem, was du schilderst, dass du ein sehr ruhiges und ausgleichendes Wesen hast. Also du bist nicht per se ruhig, sondern in der Arbeit sozusagen ein kalmierender und nicht...
Phlegma ist mein Middle Name.
Genau, genau, nicht hysterisch oder in die Eskalation. Das zweite war, interessant, dass du nicht gierig bist. Also, dass du offenbar ist auch jemanden anderen gut, also ihm vergönnst quasi, wenn er was hat und auch dich selbst bereit bist, für was herzugeben, ohne jetzt mal in einem ersten Schritt nur daran zu denken, was du da rausquetschen kannst. Und das Dritte ist, also das war sehr banal, dass du insofern einen guten Charakter hast, dass wenn mal was verrutscht ist, ja, dass man bei dir einen guten Anknüpfungspunkt findet, um das auch wieder gerade zu rücken, weil man sich nicht denkt, der hat mich jetzt so richtig nach Strich und Faden verarscht, sondern, ja mein Gott, der ist halt was verrutscht, das muss man halt klären.
Okay, das ist eine ganz schöne...
Kannst du damit was anfangen?
Mit dem letzten bin ich ein bisschen jetzt überfordert, aber Aber ich habe ganz lustig eben jetzt die Kritik vom Samir Köck gelesen, der mich nennt The Leatherman of Austrian Popmusik. Ja, das sind alles sehr schöne Komplimente und ja, ich weiß jetzt nicht genau, was ich dazu sagen soll, aber ich weich vielleicht harten Konfrontationen natürlich auch aus, weil ich es nicht mag, aber das ist ja auch durchaus menschlich, man ist ein bisschen feig davor, wirklich harte Konfrontationen zu haben.
Entschuldige, das war übrigens das, was im Zuge des, dass du ein ausgleichendes Wesen hast, war so, naja, Konflikte hat er nicht so gern.
Nein, konfliktscheu bin ich schon, aber ich muss mich ab und zu diesen Konflikten stellen und das ist heftig, ja, aber und das mache ich dann schon auch, ja. Beim Hansi zum Beispiel war es so, wir hatten bei der Hallucination Company immer so Bandbesprechungen, die waren sehr heftig, das waren sozusagen wie eine Familienaufstellung. Die Band sagt, jeder sagt, was einem stört oder was er anders haben will, oder es will wer aussteigen und die anderen sind bestürzt und sagen, mach das nicht. Also richtig Beziehungswickeln.
Drama.
Dramas, große Dramas, und bei einer großen Band wie der Company war das zahlreich, also war fast jede Woche so eine Grundsatzdiskussion. Und einmal habe ich die Band eingeladen, weil es im Sommer war und schon warm war, zu mir im Garten, also im Gartenhaus meiner Mutter, und beim Lagerfeuer, und da haben wir wieder so geredet. Und ich habe damals, die Geschichte eh schon mal erzählt, einen blöden Mittelschülerschmäh angebracht, weiß nicht mehr was. Und da ist dem Hansi so gegen den Strich gegangen, dass er mich plötzlich irre angefahren hat. Wie kannst du so einen Scheißdreck sagen? Und wirklich böse war. Und ich habe dann gemerkt, bei dem musst du aber aufpassen. Du musst da ganz genau überlegen, was du ihm sagst. Und du musst auch wissen, was du ihm sagst. Also das war ein sehr wesentlicher Moment und daraus habe ich viel gelernt, auch nicht nur im Umgang mit Hansi, sondern generell, dass man einfach wirklich immer wissen muss, was man sagt und einfach nicht vor sich hinblädelt, wenn es um was Wichtiges geht.
Also das war ein Phänomen, das auch ich mehrfach miterlebt habe. Erstens, was er für ein unglaublich liebevoller Mensch war. Also das war wirklich auffällig, dieses Zugewandte, dieses Liebevolle, dieses sehr auch interessiert Zuhörende. Also der hat gar nicht so viel über sich manchmal geredet, sondern hat sich interessiert. Und das dann halt den Schalter gab.
Es gab den Schalter,
und genau. Und dann ist die Post abgegangen.
Mhm, ja. Das also, war beim Hölzl auch so. Auch beim Durmitsch war das so lustig. Bei den Hansis war das so. Da musst du immer schauen, also da muss man wissen, okay, das sage ich lieber nicht, weil sonst passiert vielleicht das oder das.
Mhm.
Aber das nimmt man mit, auch im Umgang natürlich mit anderen Leuten, ja. Also auch im Fernsehbetrieb weiß ich, okay, der oder der, schauen wir mal, ja.
Das ist ein gutes Stichwort. Da geht es ja ein bisschen um zwischenmenschliche Politik. Und ich will mit dir auch kurz über Politik reden, weil du kennst ja den ORF sehr, sehr gut. Mhm. Du hast viele Jobs im und für den ORF auch gemacht. Mhm. Welche Rolle spielt so ein Sender aus deiner Sicht eigentlich für eine funktionierende Popkultur?
Naja, da gibt es natürlich Radio und Fernsehen, sind mal zwei verschiedene Sachen auch. Da gibt es eigentlich eine große Rolle, wiewohl natürlich auch durch Social Media und vor allem Streaming und Internet das Ganze jetzt sich verlagert komplett. Also was das lineare Fernsehen betrifft, generell, jetzt nicht nur mit Popmusik, sondern überhaupt, die sterben schon einen langsamen Tod jetzt im Vergleich zu Streaming.
Also, spürst du das auch?
Ja, ich merke es an mir, ich schaue mir lieber einen Film irgendwo auf Netflix an, weil ich nicht mag, dass da 5 Werbeunterbrechungen sind.
Aber spürst du es auch ökonomisch, dass du sagst, okay, das ist ein Geschäftsfeld, das erodiert?
Ja, oder? Ja, schon. Aber man muss ja sagen, es ist wahrscheinlich in anderen Branchen genauso. Und wir sind ja jetzt in einer Wirtschaftskrise, wie wir jetzt alle leidvoll merken.
Mhm.
Sparen und bla bla bla. Ja. Also, und es geht ja nicht nur, aber ich merke es auch im ORF. Es wird einfach, es gab in den Nullerjahren bei Starmania und so und auch am Anfang bei Dancing Stars, da war Geld kein Problem. Da ging es darum, die Show so fett und so opulent wie möglich zu machen. Da war das keine Frage des Geldes. Und jetzt ist es so, dass wir bei der jetzigen kommenden Dancing Stars Staffel einfach ein ganz enges Korsett haben. Viel, viel weniger Geld als früher. Es gibt einfach ein Budgetproblem. Und da muss man sich ein bisschen jetzt nach der Decke strecken, weil sie wollen natürlich das Gleiche wie früher um die halbe Kohle, und dann muss man auch irgendwann sagen, was nicht mehr geht. Ja. Ich kann nicht plötzlich nach, ich meine, ich brauche mich nicht beklagen, habe über 20 Jahre tolle Jobs gehabt und bin auch dafür sehr dankbar, aber ich kann nicht meinem Orchester und den Orchestermusikern sagen, ihr spielt jetzt um die Hälfte. Ja.
Was ich aus den allerdings nunmehr gescheiterten Regierungsverhandlungen ja. mitgenommen habe, also der, was war das, Ampelzuckerl, also sprich SPÖ, ÖVP, Neos,
ja.
da ist ja leider Gottes sehr wenig, glaube ich, zum Thema Kultur verhandelt worden, und man hat immer wieder auch so ein bisschen das Thema Kultur und Medien vermischt Infos bekommen. Und da gab es natürlich Botschaften in Richtung, dass man zum Beispiel Sender schließt, FM4, ORF3.
Ja.
Was ja insofern ein Problem ist, weil gerade aus dem britischen und deutschen Markt wissen wir, dass es eigentlich viel sinnvoller wäre, die Sender in einer Flottenstrategie zu denken, anstatt sie noch mehr zu straffen. Wie empfindest du solche Vorstöße? Das geht ja an den Kern eigentlich deines Geschäftsfeldes.
Ja, also es ist schwer. Ich bin, wie wir alle, bin ich auch im Moment eher ratlos, ein bisschen fassungslos, was sie abspielt, überhaupt weltweit. Und ich habe das Gefühl, die Welt dreht sich ein bisschen verkehrt gerade. Es ist, glaube ich, sinnlos, jetzt daran anzuknüpfen, weiterzureden. Ich habe jetzt gerade bei der Hansi Lang Produktion im Rabenhof oft das Gefühl gehabt, wir erinnern uns an schönere Zeiten. Und es ist so blöd, sowas zu sagen, weil ich wünsche mir so, dass das einfach nicht so ist, dass ich als Alter sage, na, damals war alles besser, bla bla bla. Aber scheinbar ist es jetzt wirklich, geht es an das Messers Schneide irgendwie in allen Gebieten, ja, auch im Klimawandel. Also ja, Klimabonus, okay, ja, stört mich nicht. War für mich absurd, dass ich so ein Geld kriege, ja. Wofür, ja. Aber es ist halt wirklich im Moment, wollen wir das jetzt nicht vertiefen, aber deine Frage vorher, Popmusik, also Kultur und Fernsehen und Radio, ist natürlich, wir hatten einmal in den 90ern so ein großes Loch, da hat Ö3 dann nichts mehr gespielt von nationalen Acts, und es geht so, es ist so ein Auf und Ab, aber wird immer unbedeutender, weil heute können Gruppen dafür über YouTube anknüpfen und quasi Promotion selber machen. Oder ich schwenke jetzt einmal ab, die großen Labels, die Major-Labels gibt es alle bei uns nicht mehr. Ja? Die haben jetzt endlich den Status erreicht, den sie eh schon hatten früher. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt ist eigentlich für die Indie-Labels viel mehr Platz da, und die sind auch gefordert, die Kreativität jetzt neu daran anzuknüpfen. Früher war es so, dass neue Acts über Indie-Labels gekommen sind und dann haben die Majors sie aufgekauft. Ja. Jetzt machen sie nicht einmal mehr das, weil sie es nicht mehr dürfen. Also es ist eine Filiale von amerikanischen Major-Labels da, und die haben jetzt den Status erreicht, offiziell, den sie inoffiziell eh schon hatten. Aber es verlagert sich alles für die jungen Künstler einfach. Man macht sehr viel selber. Ich konnte das nie. Es ist nicht meine Kernkompetenz, für mich Promotion zu machen. Ich möchte lieber Musik machen. Und heute muss aber jeder Act einfach an so viel anderes denken. Selber Gigs organisieren, selber Promotion machen. Es wird einem alles in die Hand gelegt. Ja. Das ist natürlich schon eine andere Art und Weise, sein Leben zu bestreiten, glaube ich.
Ja, es ist auch eine Geschichte, die man auch aus der Filmproduktionsszene hört, die vor 20 Jahren die großen Produktionen abgelöst haben mit kleineren, kompakteren ersten HD-Produktionen. Ja. Die kotzen jetzt, weil die Acts selber sich mit ihren professionellen iPhones einfach ein Video drehen, und das schaut um nichts schlechter
aus. Und das schaut um nichts schlechter aus, das ist richtig. Ja. Also für diesen Media-Plattformen und TikTok und so weiter, das geht alles, ja. Und da man muss wahnsinnig am Ball bleiben. Könnte man das gar nicht vorstellen, aber ich habe den Eindruck, dass die jungen Künstler, also die Generation von heute, einfach so vielseitig sein müssen, weil sonst geht's gar nicht. Sie haben aber auch andere Möglichkeiten, die wir nicht hatten. Wir hatten damals in den 80ern, gab es eben die Labels und da war das richtig so, wie man es bei Karl Marx gelernt hat, die Industrie und wir armen Musiker und so. Es war so. Und das hat sich jetzt alles völlig verschoben. Also ich weiß nur, die alten Plattenverträge zum Beispiel von den 80ern, da Hansi Lang hat einen Vertrag gehabt mit der Ariola und da war der Grand Seigneur der damaligen Bosse da, Herr Friedberg, Stefan Friedberg, der hat da original noch einen Vertrag gehabt, wo er, der hat sich um den gekümmert. Also der hat eine Wohnung gezahlt und hat um dies und das und versucht auch das mit der Drogengeschichte zu handeln. Das ist heute alles nicht mehr der Fall. Ja. Aber dafür können Musiker von heute sagen, okay, wie werde ich jetzt bekannt? Ich mache Coverversion von irgendeinem tollen Song und dann bist du da gelistet und dann kommt sozusagen, weiß nicht, nenne ein Beispiel, einen großen Hit und dann macht jetzt ein unbekannter Act davon ein Cover und plötzlich ist er in diesem Playlist drinnen und über das kann er dann wieder anders. Also es gibt halt andere Methoden und Wege, aber es ist schon ziemlich kompliziert, wie der Sinowatz gesagt hat.
Es ist alles sehr kompliziert.
Da wird man darüber reden müssen, ja? Sozusagen.
Ja. Lass mich zum Abschluss unseres Gesprächs, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, was er sich vom Thomas wünscht, wäre, dass er mal nicht sich sozusagen in den Dienst von Künstlerinnen und Künstlern stellt, sondern sein quasi unter Thomas Rabitsch ein Werk erschafft und das auch so in die Welt rausträgt.
Ja, ja.
Kannst du damit was anfangen?
Ja, absolut. Es gibt in meiner Schublade einige dieser Dinge, die aber alle so verschieden sind, dass ich nicht wüsste, wie kann ich das zusammenfassen. Ich habe einmal die Idee gehabt, vor ein paar Jahren ein Album rauszubringen, das heißt, hätte heißen sollen Play With Me. daraus ist auch nichts geworden. Aber ich meine, ich habe so, ja, es manchmal fallen mir spontan irgendwelche Dinge ein, die ich sofort festhalte und die münden im Moment alle in einer Lade, weil ich war früher auch, ich bin leider immer so ein Typ, der sich denkt, ja, wem interessiert das schon, was ich mache? Also es ist schwierig bei mir, aber vielleicht kommt das noch.
Ja, da war der Rahmhof jetzt die Premiere ein guter Anknüpfungspunkt, weil das ist ja total eingeschlagen, der erste Teil, wo du erzählt hast.
Ja, ich war selber überrascht. Ich war sehr unsicher und es war so warmherzig, das Publikum. Das hat mich so wahnsinnig gefreut. Aber es ging da um einen Hansi und ich bin immer der Musiker und der Produzent, der immer in der zweiten Reihe steht. Das war immer gewohnt. Ja. Also da ist man auch ein bisschen aus dem Fokus, weil ich habe das beim Falco gesehen auch und auch beim Hansi. Du gibst ja als Frontman deine Seele her, du ziehst dich nackt aus und die Leute machen damit und da war ich immer sehr froh, ich stehe da dahinter. Und wenn ich jetzt ein Kunstprojekt herausbringe, weiß ich jetzt schon, die Leute werden sagen, naja, der alte Rabic, also ich bin da ein bisschen, wie soll ich sagen, aber du... Ich bedanke mich dafür, ich werde das jetzt einmal, vielleicht spiele ich dir mal ein paar Sachen und du sagst mir dann, was ich damit tun soll.
Darauf freue ich mich sehr. Ich besuche dich demnächst. Okay. Lieber Thomas, vielen Dank, dass du hier bei mir warst.
Vielen Dank für die Einladung. Ciao.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort auf www.bühneneingang.at gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.